Ihr beide habt aufgelacht, als der Satz fiel, man lacht und weint. Da habt ihr gesagt, das
kommt uns bekannt vor.
Warum kommt zum Lachen und zum Weinen zu bringen?
Nein, ich fand es auch interessant, dass Emilia zum Schluss sagte, also jetzt Leute, es ist nicht nur schwere Kost. Ne? Ja. Das ist so, es ist ja im Politik erklären und politische Entwicklung vermitteln im Moment auch, ne? Dass man denkt, Leute, bleibt bei uns. Es ist auch politische Entwicklung, Demokratie, Politik, das kann auch Freude bringen und das ist auch was Schönes. Und ich hab diesen Beruf extra gewählt, um das hauptberuflich zu machen. Also nicht Politik, sondern Politikjournalismus. Das erkläre ich mir jetzt manchmal auch in diesen Zeiten. Das ist irgendwie ein super Beruf ist und dass Politik auch was Gutes ist und vor allen Dingen demokratisch.
Wir versuchen ja auch immer nicht zum Lachen in den Keller zu gehen, sondern wenn es sich anbietet, auch mal lustige Momente in der Sendung zu haben.
Auf jeden Fall ist es schön, euch auf diesem Sofa zu sehen, gemeinsam. Ja. Weil es heißt,
ein sehr seltener Augenblick für uns.
Ihr moderiert beide die Tagesthemen, aber ihr seid nie zusammen im Studio. Stimmt das?
Es ist wie die zwei Königskinder, die nie zueinander finden. Entweder moderiert Jesse oder ich.
Also du siehst, was 3 nach 9
aber am Valentinstag von 3 nach 9
ist eine Sendung, die Menschen zusammenführt und versöhnt.
So ist es. Da kommen die Tagesthemen ja aus Berlin, also am Wahlsonntag und auch am Montag danach. Da moderieren wir zusammen.
Erstmal.
Und das ist auch das erste Mal mit Karin.
Das haben wir bei der letzten Bundestagswahl, Karin und ich, schon gemacht.
Und machen
wieder.
Fühlt sich gleich
aber ihr habt jetzt länger zusammengearbeitet für ein Projekt, für einen Film, der am Montag ausgestrahlt wird. Übrigens kurz vor der Wahlarena, die du, Jesse, moderieren wirst. Und da seid ihr unterwegs gewesen mit der Frage, was bewegt dieses Land, was bewegt Deutschland? Und schwierige Frage, ihr habt verschiedene Schauplätze aufgesucht, sehr unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Bundesländern. Welcher ist der bleibende Eindruck? Was, wenn du ein Gefühl beschreiben solltest oder nur eins benennen dürftest, welches wäre das?
Mundgeruch.
Das muss man erklären.
Ja, genau. Wir sitzen zu eng beieinander, glaube ich. Nein,
das muss man
es gibt, es
ich habe mir
eine
jeden
Person,
Kommentar verkniffen.
Es gibt eine Person im Film. Wieso? Hast du vor der Sendung was gerochen?
Nein.
Es gibt eine Person im Film, die auftaucht. Also ist eine Philosophin, auch die hat Platz in diesem Film. Und die,
eine sehr kluge,
Svenja Flasspöhler, und die erzählt viel über Streitkultur. Und die sagt, wir haben das Streiten auch irgendwie verlernt. Es geht auch um Cancel Culture und so. Und wir lassen irgendwie Gegnerschaft nicht mehr zu. Wir gehen sofort auf Feindschaft und sagen, du bist raus und so. Und irgendwie müssen wir wieder da zurückkommen, obwohl es natürlich rote Linien gibt. Über rote Linien können wir uns auch lange unterhalten. Und die sagt auf jeden Fall den Satz, wir riechen immer nur den Mundgeruch der anderen und den eigenen. Den riechen wir halt nicht.
Also den Fanatismus der anderen oder die Verbohrtheit des anderen.
Genau.
Oder das falsche Argument
des anderen. Und wir leben in unseren Wahrheitswelten.
Also
wir begeben
Nase
uns
fassen.
Nicht.
Was du mitnimmst, ist den Eindruck einer Zerrissenheit, einer Unversöhnlichkeit. Ist das korrekt?
Das spüre ich oder meine ich oft zu spüren, wenn ich ins Land gucke. Dass es schon irgendwie eine Zerrissenheit gibt und dass es schon Leute gibt, die in einer ganz anderen Wahrheitswelt leben als ich zum Beispiel. Aber im Film ist uns das eigentlich weniger aufgefallen, sondern auch in den Dokumentationen vorher, du warst in Amerika, ich war in Ostdeutschland.
Und er war auch in Italien.
Auch Gesellschaften, Länder mit größeren und bis großen Problemen und so. Und eigentlich ist es immer, auch wenn Leute mich abgelehnt haben oder so, wenn ich beschließe, stehen zu bleiben und zu sagen, du sagst mir jetzt mal, was dein Problem ist. Fang mal an zu quatschen. Dann geht das immer noch. Und diesen Ehrgeiz, den kann ich nicht loslassen.
Okay.
Also, dann geht es auch noch. Und in der Doku ist uns das nicht so begegnet, diese Ablehnung? Sondern die Leute wollten
schon eine Bereitschaft, auch darüber zu sprechen und auch konkret auf Lösungsansätze.
Was ist der bleibende Eindruck, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, vor der Wahl jetzt im Februar 2025?
Wenn ich zusammenfassen würde, ist es tatsächlich eine Ungewissheit. Eine Verunsicherung.
Die Leute sind unsicher.
Ja, also viele Sicherheiten oder Gewissheiten, die wir jahrzehntelang, speziell auch nach der Wende hier in Deutschland hatten, dass Friede, Fortschritt und auch Wohlstand irgendwie gegeben sind. Jeder hat so seine Probleme, aber grundsätzlich sind wir auf einem ganz okayen Weg. Diese, spätestens seit Corona, aber dann mit der Zeitenwende, diese Grundfeste, auf die man sich dann aber zumindest alle sich beziehen können, da sind Risse reingekommen. Und jeder fragt sich in diesen 3 Themenfelder, die wir bearbeiten, Migration natürlich ganz aktuell, aber auch die wirtschaftliche Situation nach 2 Jahren Rezession und natürlich das große Thema Krieg und Frieden in Europa. Was passiert da jetzt in der Ukraine? Und da strahlt es quasi in ganz viele persönliche Umfeldbereiche, die die Menschen, die wir getroffen haben, dann haben. Was bedeutet das für mich und meine Kinder?
Das schauen wir uns mal in einem kurzen Ausschnitt an, diese 3 Themenfelder. Mhm. Bitte schön.
Am 23. Februar haben Sie die Wahl.
Wir waren in den vergangenen Wochen in ganz Deutschland unterwegs und wollten wissen, was Sie umtreibt und was Sie vom zukünftigen Kanzler erwarten.
Hier ist Sicherheitspersonal vorgesehen, aber keine Sozialarbeiter.
Hätten Sie sich das auch mal gedacht, dass Sie als Grüner aktiv werden gegen ein Flüchtlingsheim?
Nein, hätte man nicht träumen lassen.
Wie würde es Ihnen ohne die Zuwanderung gehen?
Ich habe 4 Syrer im Unternehmen, davon sind 3 echte Leistungsträger. Wenn Sie mir dann noch vielleicht meinen Afghanen, meinen Gambianer und vielleicht noch 1, 2 andere wegnehmen, dann kann ich meinen Laden abschließen.
Ich bin auch selber stolz auf mich, weil es hat keiner mehr so geglaubt, dass ich so in 9 Jahren alles schaffen kann.
Leider ja nur ein Ausschnitt, aber ich habe ja den Film gesehen und was auffällt ist, die Leute reden sehr vernünftig, auch wenn sie sehr unterschiedliche Ansichten haben. Sie reden sehr vernünftig miteinander und mit euch. Nun wissen wir aber alle, dass jedenfalls nach den Meinungsumfragen 1/5 der Deutschen zum Beispiel AfD wählen möchte. Habt ihr Menschen kennengelernt, die das auch bekannt haben und euch mit diesen Ansichten konfrontiert haben?
Uns ging es dann gar nicht darum, Parteien darzustellen oder Parteiprogramme.
Nein,
sondern
ich spreche von den Menschen, die ihr getroffen habt.
Und deswegen haben wir auch da die nicht abgeklopft, bis auf die Tatsache, dass eben der Anführer dieses Protests gegen die Flüchtlingsunterkunft in Bayern eben bei den Grünen eigentlich ist. Das war so ein Bruch. Aber wir haben die jetzt nicht gefragt, was willst du eigentlich oder was bewegt dich da?
Aber die große Wut, die es geben soll und in Teilen auch gibt, wir haben sie ja auch alle mit in unserer Arbeit erfahren, die habt ihr dann nicht gemerkt bei eurer Dokumentation?
Aber die große Wut ist ja nicht nur bei AfD-Wählern. Ne? Also der Frust oder die Verzweiflung, die Verunsicherung ist ja auch bei vielen anderen Wählern da. Also wir haben nicht prioritär darauf geguckt, wir müssen alle Parteien jetzt drin haben. Es war eher Zufall. Also deswegen, wir haben sozusagen das in der Begegnung offen gelassen, wir haben aber auch keine Partei ausgeschlossen.
Ich wollte euch gar nicht jetzt in eine Verteidigungshaltung drängen. Mir ist nur aufgefallen, das, was sozusagen viele so beunruhigt, dass es so viele Menschen gibt, mit denen man gar nicht mehr reden kann, die sich entfernen von der Mitte, von den klassischen Parteien, die merkt man nicht in diesem Film. Mhm.
Weil ich glaube tatsächlich, das, was auch Jesse eben sagte, wenn man dann auf die Leute zugeht, dann ist das vielleicht auch so eine gefühlte Barriere und dass wir so eine Polarisierung, wie ich sie aus den USA oft auch kennengelernt habe, hier noch nicht so haben.
Also würdest du sagen, die Leute sind trotz allem noch sanfter gestimmt als das, was du kennst aus den Vereinigten Staaten und auch aus Italien, wo Giorgia Meloni, also ehemalige Postfaschistin, regiert?
Ja, würde ich so sagen. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir auch bewusst einen Film machen wollten, der so ein bisschen ruhiger auch ein bisschen differenzierter und zurückgenommener ist und nicht so den Krawall in den Vordergrund stellt, den es auch gibt in Deutschland. Aber so ein bisschen, wenn man so will, leiser daherkommt auch, um die Menschen aus verschiedenen Perspektiven ein Thema beleuchten zu lassen.
Also es gibt natürlich die Menschen, die reden mit Journalistinnen und Journalisten vom Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr. Na klar, gibt es die. Und die haben wir auch nicht in dieser Dokumentation, weil die sagen, ich rede partout nicht mit euch. Das sind aber, ist meine Erfahrung, immer noch relativ wenige. Selbst die AfD wählen, waren ja auch in anderen Dokumentationen drin, gehen in ein Gespräch. Ob sie dann sagen danach, oh Gott, ich sehe die Welt jetzt anders, das bezweifle ich. Aber wenn die schon weggehen und sagen, die blöde Tante vom Öffentlich-Rechtlichen, so doof war die gar nicht und das irgendwie dreimal rum erzählen, dann ist das für mich schon ein Erfolg.
Absolut.
So, auch wenn nur im Minimalen.
Ingo, hast du denn die Menschen verstanden, die in dieser kleinen bayerischen Ortschaft, glaube 200 Einwohner?
Ja, knapp 300.
Oder große Ängste hatte, da war auch ein Ortsschild, das heißt heißt Einöde, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, das Nachbardorf von Bayerwies ist Einöde.
Hast du denn die Leute auch verstanden mit ihren Ängsten, Sorgen, mit ihrer Ablehnung?
Ja, weil das natürlich ein großes Fragezeichen eben ist, was kommt da auf uns zu? Also da ist ja noch kein Spatenstich passiert und das steht noch nicht. Aber
es soll eine Flüchtlingsunterkunft entstehen, glaube ich, für 150 Menschen?
Knapp 130 etwa soll da entstehen in ein Dorf von knapp 300 Einwohnern. Und da gibt es auch nur Wohnhäuser, da gibt es keine Infrastruktur, da gibt es keine Läden, keine Aufenthaltsorte, wo man sich irgendwie auch austauschen kann. Und die sagen, wie sollen wir das schaffen? Und ich glaube, darauf hat vielen Menschen, viele andere Gemeinden haben ja ähnliche Probleme in Deutschland, denen nicht die Antwort gegeben, die sie brauchen. Und die sagen, wir haben nichts gegen Ausländer, schickt uns 20, 30, die kriegen wir hier in irgendwie Ferienwohnungen, da können wir uns auch drum kümmern und wissen auch, wie wir die dann zum Arzt bringen können, wenn die da Bedarf haben. Aber so eine Masse, die Anzahl, das verunsichert ungemein, glaube ich. Und das ist, ja, das habe ich schon verstanden.
Und Jesse, wir sind ja eine Sendung aus Bremen, dieser Betrieb, den man ganz kurz
gesehen hat. Und wir waren in Bremen,
ja, und Leute. Das war ja, ein außergewöhnlicher Mann, den ihr da getroffen habt.
Peter Bollhagen, ne? Ich weiß nicht, wer schon mal sich von der Malerei...
Hier ist ein Publikum, das ist international,
Bollhagen.
Das sind nicht alle.
Also um es diesem internationalen Publikum näher zu bringen, ist eine Malermeisterei aus Bremen in vierter Generation, seit Ende des 19. Jahrhunderts schon. Und Peter Bollhagen sagt, ich könnte meinen Laden dicht machen, auch gerade gesehen, wenn die Debatte darüber, dass Syrer, die da vorrangig bei ihm tätig sind, möglicherweise dann doch wieder in ihre Heimat zurückkehren sollen. Wenn die sich verschärft und der Ton sich verschärft, dann ist bei mir Schluss, weil schaut durchs Land, schaut in die Betriebe, schaut in die Pflege, ins Gesundheitswesen und so. Überall zu einem beeindruckend großen Anteil sind Leute mit Migrationshintergrund, die da arbeiten. Und es gibt einen jungen Syrer, Amar, der soll den Laden übernehmen. Der soll Teilhaber werden.
Wenn er auch sieht, der mächtig stolz ist auf das,
was
er
erreicht hat. Wahnsinnig stolz, 2015 nach Deutschland gekommen. Der hat auch eine Frau, die stammt auch aus Syrien, die Steuerfachangestellte. So, die haben die Staatsbürgerschaft beantragt, die arbeiten, sind wahnsinnig fleißig, haben andererseits wahnsinnig Schiss, dass die Stimmung kippt und sie nicht mehr gewollt sind und so. Und diesen Zwiespalt und dann dieses Dorf in Bayern mit dieser großen Überforderung, andererseits der Bollhagen in Bremen.
Ja.
So, und dann denkst du irgendwie, das sind Probleme, die lassen sich eben nicht mit leichten Antworten einfach
genau.
mal so erklären.
Und darum ging es ja, dass man die halt beiden Aspekte davon eben zeigt. Auch bei der großen Frage, muss Deutschland verteidigungskriegstüchtig werden und so. Ne?
Da habt ihr auch einen tollen Menschen da ausfindig gemacht, der den Wehrdienst verweigert hatte, genauso wie du, Inge. Ihr seid auch in etwa gleich alt. Da habe ich sofort nachgeschaut, wie alt du bist.
Ich bin auch 50.
Ja, und also auch Mike Krüger-Generation.
Genau.
Und
ein Jager.
Und der sich... der sich heute zum Reservisten hat ausbilden lassen aus Angst vor Russland. Aber ich würde wahnsinnig gerne noch auf das kommen, was euch beide jetzt täglich beschäftigt. Es sind noch 9 Tage bis zur Wahl, nämlich auf die Wahl am 23. Februar. Ich fand, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich fand, gestern war wieder ein unglaublich bedrückender Tag. Nach dem, was da in München passiert ist. Etwas, was, ich glaube, weiß nicht, wie lange das die Menschen noch aushalten, dass sowas mit so einer Regelmäßigkeit wiederkommt. Es gibt auch keinen so richtigen Trost, wenn man das so erfährt. Glaubt ihr, dass dies für die Wahl noch mal eine Rolle spielen wird, noch mal verschärft, was da in München passiert ist, dieser Anschlag?
Naja, wir hatten gestern ja auch den ARD-Deutschland-Trend, den letzten in der ARD vor der Bundestagswahl.
War der?
Da war München allerdings nicht mehr
dabei. Das sind die Umfragen von Montag bis Mittwoch. Ja. Aber auch der verglichen mit denen davor, und da waren ja eben auch Aschaffenburg und Magdeburg kurz vor Weihnachten auch passiert und, so, und diese Dinge. Das ist unheimlich zementiert. Da bewegt sich ganz wenig, also erstaunlich wenig, finde ich. Und insofern habe ich den Eindruck, wird das jetzt nicht noch mal zusätzlich...
Andererseits gibt es ja auch da eine große Verunsicherung. Ne? Demoskopen, die sagen, mein Gott, keine Ahnung woher. Und Politiker, die sagen, da sind Laberströme unterwegs.
Ja,
das können wir gar nicht sagen.
Offenbar ist es so, dass in diesen zementierten Blöcken ziemlich viel Bewegung
da ist. Sich da aus dem Fenster reinzuhängen, ist...
Aber was mich sehr interessieren würde, weil es diese Verunsicherung gibt und offenbar bis zu 40% noch nicht sich richtig entschieden haben, gibt es hier in der Runde jemand, der noch nicht entschieden ist, was er wählt und das auch bekennen würde? Oder habt ihr eure Wahl getroffen innerlich? Mike?
Ich habe meine Wahl getroffen, ja.
Schon als Briefwähler oder?
Einmal als Briefwähler, weil ich dann in Urlaub bin. Wenn Hamburg wählt, nehme ich eine Woche später als Bundestagswahl. Einmal gehe ich noch hin zur Bundestagswahl und in Hamburg wähle ich per Brief.
Und warst du dieses Jahr unsicherer als sonst, was du wählen sollst?
Nein. Ich muss dazu sagen, ich wähle natürlich schon hier von allen hier in der Runde am längsten.
Mit Ingo zusammen.
Genau. Wir gehen wieder zusammen.
Ich diskutiere natürlich auch mit meiner Frau drüber, die auch nicht ganz so lange wählt wie ich, aber fast. Und die sagt, sie hat noch nie, sie wählt immer dieselbe Partei und wählt die auch diesmal. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich fast schon, ich habe schon die SPD gewählt, die FDP gewählt und die CDU gewählt. Und dann habe ich mich gefragt, warum hast du eigentlich damals die SPD zum Beispiel gewählt? Und da bin ich dann natürlich da schnell drauf gekommen, weil es ist auch die einzige Partei, für die ich je aufgetreten bin. Da war aber Helmut Schmidt Bundeskanzler. Das heißt, ich bin sehr davon abhängig auch, nicht nur was für eine Politik die machen. Und die war damals natürlich zwischen SPD und CDU gar nicht so verschieden, wie heute da Mauern aufgebaut werden. Aber ich fand einfach Helmut Schmidt, wenn man den mal persönlich getroffen hat, was ich hatte zum Glück, war man dem auch irgendwie verfallen, weil der hat so tolle Argumente.
Das weißt Giovanni nur zu gut.
Hat ja, so toll mit einem gesprochen.
Ab und zu gesehen.
Da habe ich gesagt,
dieses Quote für die SPD lassen wir stehen.
Weil Helmut Schmidt
in einer anderen Liga spielt. Der ist sozusagen überparteilich, übersinnlich.
Verraten, diesmal will ich nicht die SPD.
Okay, das ist die Aber ich habe das in letzter Zeit häufiger gehört, gerade heute Morgen wieder von einem Bekannten, der sagte, ich weiß zum ersten Mal nicht, was ich wählen soll. Ja.
Aber wir sollten noch einmal kurz sagen, wen wir nicht wählen sollten. Ich habe heute mit 25 anderen Stiftungen einen Appell publiziert, der heißt Kurs halten. Und da haben wir gesagt, es gibt ein paar Dinge, die stehen nicht zur Wahl. Deutschland hat internationale Vereinbarungen, hat sich bekannt zu Klimaschutz, zu Naturschutz, zu Europa, zu Menschenrechten in der Verfassung und dazu auch einen gerechten Teil zur Entwicklung der Welt beizutragen. Und ich finde, das steht nicht zur Wahl, egal wen wir wählen. Und jede Partei, die diese fünf Grundpfeiler unserer Demokratie in Frage stellt, ist für mich auch nicht wählbar.
Okay, dann haben wir das hier mit Unterblatt. Sessel.
Aber Giovanni, ich war heute noch auf deiner Webseite und da ist ganz oben so ein Banner und da steht drauf, Leute, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr wählen sollt, wen ihr wählen sollt, dann geht mal in den Wahlomat, ne? Damit man sich einfach selber noch mal ein Bild machen kann für all die Unentschlossenen. Da beantwortet man viele, viele Fragen, die mit dem Parteiprogramm auch wirklich konkret zu tun haben und weiß dann am Ende,
Ich habe das auch gemacht und es kam der südschlesische Wählerverband. Ich bin also stark verunsichert über die
Grundlage der Demokratie, das ist ja so schwierig, weil viele behaupten, sie seien selbst Demokraten, von denen du nicht glaubst, dass sie es sind.
Weil du gerade noch diesen Anschlag angesprochen hast, ich möchte eine Sache, die auch in eurem Film rauskommt. Wir brauchen 500.000 Menschen, die zu uns kommen jedes Jahr, damit unser Wohlstand, unser Arbeitssystem überhaupt noch weiter funktioniert. Ich war gerade auf dem Pflegetag in Hannover. Es gibt Altenpflegeeinrichtungen, da sind über 90% Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und das wäre die Vollkatastrophe, wenn die plötzlich weg wären. Und in Magdeburg, als der Anschlag passiert ist, hat das Klinikum einen tollen Post gemacht. Er hat nämlich gesagt, alle Menschen konnten versorgt werden, weil hier in der Klinik 20 verschiedene Nationen friedlich zusammenarbeiten. Und daran sollen wir auch ab und an applaudieren. Ja.
Wobei ich glaube, dass die meisten Menschen jetzt nicht als Reflex hatten in Deutschland, jetzt müssen die raus. Die alle anderen, die irgendwie keinen deutschen Pass haben, sondern ich glaube, was auch natürlich und selbstverständlich ist, dass erstmal eine große Traurigkeit, eine große Bestürzung da ist für das, was die Menschen da erlitten haben in München und anderswo. Und das kommt mir ehrlich gesagt manchmal zu kurz in diesem Land. Es geht um furchtbare Opfer, die es da gegeben hat.
Weil die Reflexe so schnell greifen, ne? Weil alle so schnell
sofort
wieder auf andere,
sind wir bei der politischen Debatte und nicht bei den Menschen, die das da abbekommen haben.
Das merken wir ja auch im täglichen Nachrichtengeschäft, dass sich die Dinge so schnell wieder überholen und übertrumpfen, dass es wahnsinnig schwierig wird, immer schwieriger hinterherzukommen, einzuordnen, zu sortieren in einer Nachrichtensendung, die am Abend stattfindet, über Dinge, die am Abend sich manchmal noch selbst überholen. Also das ist, es wird immer schwieriger, das tagtäglich abzubilden.
Jess, ich würde so gerne noch etwas wissen von dir. Vor oder nach dem Film, den ihr gemeinsam gemacht habt am Montag, machst du noch mal eine Wahlarena. Und da muss man ja sagen, ihr kommt relativ spät. Habt bis dahin schon mehrere Wahlsendungen und mehrere Auftritte
der unheimlich viel gerade,
Spitzenkandidaten. Ne? Also jeden Tag können wir das sehen. Gibt es irgendwas, was du dir vorgenommen hast, was in den anderen Sendungen nicht war, was du fragen oder herausfinden möchtest?
Naja, es ist nicht meine Sendung, es ist die Sendung der Bürgerinnen und Bürger.
Und du machst
das Ziel der Sendung zusammen mit Louis Klamroth. Es haben sich wahnsinnig viele Leute beworben. Es sind Positionen aller Parteien, die im Bundestag vertreten sind, auch im Publikum vertreten. Und das Ziel ist, jedem der Kandidaten, also vier Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, jeder halt eine halbe Stunde, so viele Fragen wie möglich zu stellen. Und mein Ziel ist es, dass die Politikerinnen und Politiker so klare Antworten wie möglich geben.
Das heißt, du wirst darauf achten, dass die nicht fliehen vor den Fragen.
Ja, und wir sind Anwalt der Bürgerinnen und Bürger dort, um so lange zu kitzeln, bis was kommt, womit der Bürger oder die Bürgerin auch sagen kann, ich kann damit überhaupt was anfangen, ich verstehe, was sie sagen, ich kann das irgendwie nachvollziehen. So. Also das, würde ich sagen, ist das Ziel dieser Sendung.
Okay.
Es ist eine Wahl, es ist eine Hilfe, es ist eine Orientierung in einer Zeit, in der niemand mehr so richtig weiß, was kann ich noch glauben, was soll ich noch glauben und was soll ich wählen.
Wir werden dir zuschauen, dir und Luis. Und ich habe einen Wunsch, nicht den wir alle haben und den wir alle runterbeten können, geht alle wählen das auch. Mein Wunsch ist, dass eine Regierung ab dem 23. Februar steht, die auch in der Lage ist, in diesem Land Probleme anzugehen und halbwegs zu lösen. Sonst, glaube ich, wird es finster in Deutschland. Mhm. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ja?